Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Zeit ist recht vorangeschritten. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld. Ich verspreche euch, die 30 Minuten im Blick zu haben, dass wir spätestens da landen. Und da könnt ihr schon mal ein bisschen euch daran orientieren. Ich habe euch zu Beginn ein Foto mitgebracht, was, denke ich, sehr gut passt zu dem, worum wir uns heute Morgen Gedanken machen wollen. Und zwar das hier. Ist ein Schwertfisch. Ein Schwertfisch ist ein Salzwasserfisch, der, man sagt es, ich habe es noch nie probiert, äußerst delikat sein soll. Und worauf ich mit diesem Schwertfisch hinaus will, und man kann jetzt jeden anderen Salzwasserfisch nehmen, ich habe einfach mal diesen Schwertfisch genommen, ist die Tatsache, wenn ich so einen Salzwasserfisch nehme und mir auf den Teller lege und ihn essen will, ist er ja nicht salzig. Obwohl er im Salzwasser lebt und ich ihn irgendwann mal koche und auf den Teller lege und essen möchte, schmeckt sein Fleisch nicht salzig. Ich muss das Fleisch dieses Fisches, obwohl er im Salzwasser gelebt hat, dennoch salzen. Das Wasser wirkt in der Weise nicht auf ihn ein. Das ist ein sehr gutes Bild. Es ist ein sehr gutes Bild, um diese Thematik zu durchdenken, in welchem Verhältnis, in welchem Miteinander leben wir als Christen mit der Welt. Es gibt ganz, ganz viele Stellen in der Schrift, die uns sagen, dass wir im Prinzip ähnlich wie so ein Salzwasserfisch funktionieren. Auf der einen Seite sind wir in der Welt. Wir bewegen uns in der Welt, wir umgeben uns in der Welt, wir haben unsere Aufgaben und leben in der Welt mit. Und ganz viele Stellen begreifen dieses Bild auf und sagen, ja, ihr lebt zwar in der Welt, aber lasst euch von der Welt nicht beeinflussen. Genauso wie ein Salzwasserfisch vom Salzwasser nicht salzig wird. Ihr seid in eurem Umfeld, ihr lebt in diesem Umfeld, aber lasst euch davon bitte nicht beeinflussen. Eine Paradestelle hier wäre zum Beispiel Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Wir sind wie Salzwasserfische, die in einer Umgebung leben, uns aber von dieser Umgebung nicht in der Weise beeinflussen lassen sollen, nicht darauf einwirken lassen sollen. Und das ist nicht einfach. In der heutigen Gesellschaft, ja, in der heutigen Zeit, ist die Vehemenz, mit der man bestimmte Dinge vertritt, bestimmte Ansichten und Ideologien nach außen trägt, schon immens. Der Druck nimmt zu, dass alle gleich denken müssen. Stichwort ist das Familienbild der EKD. Stichwort könnte sein Gender Mainstreaming. Stichwort könnte sein Recht auf Leben von Ungeborenen und so weiter und so fort. Das heißt, der Druck nimmt zu. In den Medien auf verschiedensten Weise wird uns gesagt, so und so hast du zu denken, so und so hast du zu handeln. Und dazu sagen, nein, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, ist ein ganz, ganz zentraler Gedanke. Es gibt aber auch viele Stellen in der Bibel, eben die das andere aufgreifen und sagen, ja Mensch, du lebst in der Welt wie so ein Fisch im Salzwasser. Du sollst dich davon nicht beeinflussen lassen, wie ein Fisch nicht salzig wird. Aber die Tatsache ist ja nun mal die, dass du in der Welt lebst. Du schwimmst in diesem Salzwasser, du bewegst dich in diesem Salzwasser. Und welche Herausforderungen, welche Aufgaben kommen denn da auf dich zu, wenn du dich in diesem Umfeld nun mal bewegst? Und darüber wollen wir heute Morgen ein Stück weit nachdenken. Und eine zentrale Stelle in diesem Zusammenhang ist Titus Kapitel 3. Genau darum geht es in Titus Kapitel 3, dass Paulus sagt, ihr seid wie Fische im Salzwasser, werdet nicht salzig, aber ihr schwimmt in diesem Wasser. Was heißt das für euch? Wie habt ihr euch in dieser Umgebung zu verhalten? Und ein wesentlicher Aspekt, den Paulus jetzt in Titus Brief Kapitel 3 aufgreifen wird, ist der, dass er sagt, ja, wenn ihr in diesem Umfeld unterwegs seid, soll euer Verständnis, soll eure Lebenshaltung mehr sein als nur, wir sind hier und die Welt ist da. Hauptsache, wir leben schön, friedlich, parallel, nebeneinander und alles ist gut. Paulus sagt, nein, euer Verhältnis zur Welt, in der ihr euch bewegt, ist mehr als nur ein Nebeneinander. Es ist mehr. Lass uns Titus Kapitel 3 aufschlagen. Und wir merken, Paulus beginnt hier seine Ausführungen, indem er zuerst die Christen ermahnen lässt, gut, das ist der Gedankengang, wie habt ihr euch zu verhalten und jetzt vor allem im Blick auf die Regierung, unter der ihr steht, die Regierung, unter der ihr lebt. Und da schreibt Paulus folgendes, Vers 1, Kapitel 3. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Wenn man Kinder hat, das haben ja die meisten hier im Raum, gibt es ja ganz verschiedene Situationen, die einem sehr lange in Erinnerung bleiben, ja, die sehr bedeutsam waren, emotional waren und die uns noch jahrelang nachgehen. Dann gibt es diese Klassiker, Dinge wie zum Beispiel die ersten Schritte, das erste Mal Mama oder Papa gehört zu bekommen oder meinetwegen auch die Einschulung, das ist ja so bei ziemlich allen gleich. Dann gibt es aber die ganz individuellen Momente, die ganz verschieden sind. Und ein so ein Moment aus meinem Leben ist so ein ganz individueller Moment, der mir bis heute nachgeht, ist der Moment, als ich eines Morgens aufgestanden bin, an einem Samstagmorgen, da schlafen Regina und ich relativ aus, und dann bin ich aufgestanden und ich ging in die Küche und habe das erste Mal gemerkt, ich komme in die Küche und der Tisch ist gedeckt. Einer von unseren Kindern, den Namen sage ich jetzt nicht, meine Kinder wollen das nicht, aber einer unserer Kinder hat freiwillig an einem Samstagmorgen den Tisch gedeckt. Und als ich das erste Mal das mitbekommen habe, ich war wirklich berührt. Und die fragte, wieso hast du das gemacht? Die Antwort war, ach, damit ihr nicht so viel Arbeit habt. Und da ist mir bewusst geworden, dieses Kind macht mehr, als sich nur einordnen. Es macht mehr, als sich nur den Hausregeln unterordnen. Es wird aktiv. Es trägt etwas Positives bei. Es macht einen Schritt nach vorne. Es fördert das Gute. Es fördert die Atmosphäre in der Familie, indem es einfach mal den Tisch deckt. Mehr als nur Unterordnung. Mehr als nur Eingliederung. Einen Schritt machen. Genau das sagt Paulus in Kapitel 1, in Vers 1 in Kapitel 3. Mehr als nur Eingliederung im Verhältnis zur Regierung. Die Eingliederung wird in Vers 1 damit beschrieben, dass Paulus sagt, wir sollen allen Gewalten und Mächten untertan sein und Gehorsam leisten. Das kennen wir ja. Etwas, was in der Bibel sehr stark gewichtet wird und diese Sache ist Paulus sehr wichtig. Kapitel 3, ab Vers 1, dieses Erinnere sie, ist hier grammatikalisch in einer Form geschrieben, wo Paulus sagt, halt es ihnen tagtäglich immer wieder vor Augen. Es ist mehr als nur, mach es mal einmal, es meint ein ständiges Wiederholen, es meint ein, mal plakativ ausgedrückt, nerv sie damit. Immer wieder erinnern, immer wieder bringen, immer wieder zur Sprache bringen, dass sie den Gewalten und Mächten unter anderem untertan sein sollen. Ganz wichtiger Gedanke, der natürlich auch daher rührt, dass Paulus in Römer 13 sagt, dass jede Regierung von Gott eingesetzt ist, Gott sie bestätigt und gewollt hat und dementsprechend das Verhältnis eines Christen zur Regierung von Respekt und der Bereitschaft zu folgen, sich untertan zu machen, sein soll. Wie weit diese Herzenshaltung gehen darf, wie weit, wie intensiv wir gehorsam sein müssen, das ist eine schwierige Frage. Da haben wir als Deutsche in der Vergangenheit so manche Phase erlebt, wo das wirklich schwierig ist zu sagen, bin ich hier noch gehorsam, ja oder nein? Und es kann weise sein zu sagen, oder nicht weise, auch gefragt und gefordert sein zu sagen, nein, hier bin ich nicht gehorsam. Aber das sind Ausnahmen. Die grundsätzliche Herzenshaltung, sagt Paulus, untertan sein, gehorsam zu sein. Und das soll für euch wesentlich sein. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht, die mich tierisch nerven. Also zwei Dinge, die mich tierisch nerven, die ich mit den Bildern hier verdeutlichen will. Das eine ist das hier. Wer das nicht erkennen kann, das ist eine Parkuhr. Eine Parkscheinuhr an einem Parkplatz bei einem Waldgebiet. Und wenn ich irgendwo in ein Gebiet komme, irgendwo außerhalb mein Auto abstellen will, parken will, zum Beispiel bei einem Waldparkplatz, und ich so eine Parkscheinuhr da sehe, ist mein erster Gedanke, das bezahle ich jetzt nicht. Warum soll ich hier 50, 60, 70 Cent reinschmeißen, um irgendwo bei einem Wald parken zu dürfen? Ich meine, in der Innenstadt, okay, da ist der Platz beschränkt und so weiter, da ist es hektisch und so weiter, das ist ja gut. Aber irgendwo in einem Wald zu parken, soll ich Geld bezahlen? Nein, sagt Paulus, seid untertan, grundsätzlich. Seid bereit, Gehorsam zu leisten. andere Sache ist die hier. Eine rote Ampel an einer völlig leeren Straße, mitten in der Nacht. Ich kann mich sehr gut an unsere Freundschaftszeit erinnern, von Regina und mir. Da ist man mal länger bei der Freundin geblieben. Und das kam nicht selten vor, dass man um 2-3 Uhr morgens nach Hause unterwegs war, im Auto völlig müde und kaputt vom Tag. Und da stehst du um 3 Uhr morgens auf der Straße, kein Auto da und eine blöde rote Ampel. Du denkst dir, was macht es denn jetzt, wenn ich einfach drüber fahre? Das nervt mich jetzt. Nein, sagt Paulus, erinnere sie staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten in allem. Und das, was ich an diesem Text so schön finde, ist, dass Paulus hier nicht stehen bleibt. Nicht nur Unterordnung, nicht nur Eingliederung, sondern jetzt sagt Paulus, aber geht noch einen Schritt weiter. Bringt euch ein, seid positiv, macht etwas für das Ganze, für die Stimmung, kann man fast sagen, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, die vor uns steht, von jedem Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinde. Bringt euch ein, sagt Paulus. Übernimmt die Initiative. Schaut euch um, wo ihr etwas Gutes tun könnt im Blick auf die Regierung. Und ich glaube, gerade wir als Gemeinden, wir haben eine gewisse Manpower. Wir haben hier Facharbeiter, wir haben hier Leute, die wirklich begabt sind auf vielerlei Ebenen. Wir können wirklich auch in unserer Stadt, in unserem Kreis eine Hilfe sein. Und Paulus fordert das hier heraus. Ich kenne eine Gemeinde, die hat davon Wind bekommen, dass in ihrem Ort ein Freibad saniert werden sollte und die Stadt kaum Geld dazu hatte, geschweige denn die Manpower hatte, um diese Freibadsanierung zu stemmen. Sie waren kurz davor, dieses Freibad dann eben auch ganz zu schließen und die Gemeinde sagte nein. Wir als Gemeinde werden euch hier unentgeltlich zur Seite stehen und werden euch die Manpower zur Verfügung stellen, bezahlt ihr all das, wir als Gemeinde mit unseren 100 Leuten rücken an und wir helfen euch ein paar Samstagen. Und das Ganze wurde saniert. Und seitdem hat diese Gemeinde ein vorbildliches Verhältnis zur Stadt und die arbeiten super zusammen. Zu jedem guten Werk bereit, sagt Paulus. Schaut euch um. Ihr Lieben, ich glaube, wir haben hier Möglichkeiten. Ihr braucht das Stichwort Flüchtlinge wahrscheinlich gar nicht erst nennen. Und die Überforderung, mit der unsere Städte und Kreise hiermit konfrontiert sind. Und ich weiß, viele aus der Gemeinde sind dort aktiv und helfen. Und das ist vorbildlich. Aber wir können gerade hier als Gemeinde wirklich leuchten, Licht sein. Paulus, hier dem Rat des Paulus, die Aufforderung des Paulus folgen. Mehr als nur Eingliederung, mehr als nur Untertan sein. Bringt euch ein. Seid bereit zu jedem guten Werk. Und da möchte ich uns herausfordern, auf der einen Seite natürlich immer gehorsam zu sein, wirklich konsequent zu leben, aber eben diesen Schritt mehr zu machen. In Vers 2 öffnet Paulus jetzt seine Perspektive, kommt ein Stück weit von der Regierung weg, wird ein bisschen breiter in seiner Perspektive und sagt, ja, ich mache noch weiter, was euer Verhältnis oder euer Umgang mit der Welt ganz konkret bedeutet. Und er schreibt in Vers 2 folgendes, wie gesagt, jetzt wird der Blick sehr breit. Niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Ich habe diesen Punkt so überschrieben, mehr als nur Zurückhaltung im Blick auf die Mitmenschen an sich. Die Zurückhaltung ist hier angesprochen mit den Begriffen oder mit Formulierungen nicht lästern und nicht streitsüchtig sein. Und diese Zurückhaltung ist wichtig. Jesus sagt in der Bergpredigt, glückselig sind die Friedensstifter. Das ist unsere Aufgabe. Da, wo wir von Lästerei, von Streitigkeiten, von Verleumdung umgeben sind, zu sagen, nein, hier mache ich nicht mit, hier bin ich anders, hier werde ich nicht lästern, hier werde ich nicht streiten. Das sollen wir ausleben. Und auch das, ihr Lieben, ist nicht einfach, das konsequent zu leben. Beispiel, einfach mal repräsentativ die Frau Merkel. Ihr Lieben, wie schnell kann das passieren, dass wir in den großen Chor der Lästereien über unsere Regierung mit einstimmen? Auf der Arbeitsstelle, da fängt man an, über die Frau Merkel zu lästern, sei es über ihre Persönlichkeit, sei es über ihr Aussehen, sei es über ihre Politik. Nicht nur sie, grundsätzlich. Und irgendwie bekommen wir das mit und es passiert doch so schnell, dass wir in diesen großen Chor mit einstimmen. Nein, sagt Paulus, niemanden zu lästern. Zweites Beispiel, das hier. Es gibt so viele Fernsehsendungen in unserer Fernsehlandschaft, die auf diesem Prinzip beruhen, zu lästern. Die sie das zum großen Inhalt gemacht haben, über Leute herzuziehen und dementsprechend auch teilweise recht hohe Einschaltquoten haben. Und er hier ist ein Beispiel dafür. Und irgendwie ist es ja auch manchmal witzig, was die dort sagen. Und irgendwie schaut man doch dazu. Aber Paulus sagt, nein, seid konsequent, niemanden zu lästern. Liebe Leute, ich fahre sehr gerne ins Fußballstadion. Ich fahre so 2-3 Mal im Jahr nach Dortmund, gucke mir da so ein Spiel an, einfach weil ich Fußball liebe. Und als Jugendlicher war ich sehr oft auf dieser riesen Südtribüne. Über 20.000 Leute auf dieser Tribüne. Ja, man war voller Eifer, voller Elan und war dabei. Und jedes Mal, wenn das Spiel zu Ende war und ich Richtung Auto ging, habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Es ging mir wirklich elend. Ich habe immer wieder mich gefragt, wie kann das sein, was steckt dahinter, bis ich mal wirklich ganz deutlich vor Augen gemalt bekommen habe, Andreas, wenn du auf dieser Tribüne dort stehst, umgeben von angetrunkenen Leuten, von Leuten, die wirklich fanatische Fans sind, ist eine Sache, die quasi sich 90 Minuten durchzieht. Das ist das Niedermachen und das Lästern über den Gegner und bestimmte Spieler. Das ist präsent, das ist da. Und jetzt stehst du auf dieser Riesentribüne, alles um dich herum johlt und jault und macht die Leute fertig von der gegnerischen Mannschaft, Andreas, und du bist dabei. Und irgendwann mal sagte ich, nein, ich werde nicht mehr auf diese Tribüne gehen. Ich schaue immer noch Fußball im Stadion, aber ich sitze dort auf einem gesitteten Platz bei erwachsenen Leuten. Aber es ist der Gedanke, wo Paulus sagt, lästert niemand. Und die Leute, das betrifft uns eben auf diesem indirekten Weg, aber eben genauso in unsere Verwandtschaft hinein, in unsere Nachbarschaft hinein, hier konsequent zu sein. Und auch hier ist der Gedanke, nicht nur Zurückhaltung von Paulus, macht mehr. Seid aktiv, halt dich nicht nur zurück mit Streit und Lästereien, sondern, sagt Paulus, erweise allen Sanftmut. Und hier ist wieder der Gedanke der Aktivität angesprochen. Nicht nur zurückhalten, nicht nur einen Schritt nach hinten machen, mach einen Schritt nach vorne. Und erweise Sanftmut allen Menschen um dich herum. Was ist hier mit Sanftmut gemeint, vor allem wenn Paulus sagt, Sanftmut erweisen? Es meint wohl so viel, es meint eine Handlung, einen Dienst für Menschen, der ohne Gewalt vonstatten geht. Es meint einen Dienst ohne Härte. Es meint einen Dienst mit einer weichen Herzenshaltung, mit einer Güte, mit einem Wohlwollen. Nicht, weil mich jemand bittet und ich es an einer Härte tue, sondern weil ich ein weiches Herz habe und aus einer gütigen Haltung heraus etwas Gutes tun möchte. Das meint Sanftmut erweisen. Macht nicht nur den Schritt zurück, indem ihr nicht lästert, macht den Schritt nach vorne und erweist Sanftmut, sagt Paulus. Ich habe euch mal ein kurzes Video mitgebracht, was diesen Gedanken der Sanftmut, glaube ich, recht gut veranschaulicht. Schaut euch mal an, was ich euch hier mitgebracht habe.
Darf ich dich kurz stören? Ich würde mir gerne mal deine Eimer leihen, wäre das möglich?
Mein Eimer?
Ja, ein bisschen drauf spielen.
Spielen mit meinem Eimer?
Ja. Ein bisschen Musik machen. Cool, danke.
Nicht schlecht.
Ja? Probieren wir noch mal was anderes.
usual day. Everything seems okay. Lights in the murk are perfect for work. Your headphones are like a shield to the silence. But what would be if you were taking a look? Oh, oh, another chance to change is gone. There will be new ones, but first you have to find them. This is the day, you don't look away from the wings of humanity today. Cause this life, 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 life is too short to waste a chance. Every evening you're watching TV, there's another misery. Only pictures and numbers you see, but you don't mind. Like every day, close your eyes and go to bed. But what would be if you were taking a look? Oh, oh, another chance to change the song. There will be new ones, but first you have to find them. This is the day, but don't look away from the wings of humanity today. Life is too short to wait a chance.
Danke für den Eimer. Schönen Tag dir noch.
Ich glaube, dieses Video transportiert die Gedanken der Sanftmut recht gut. Ich habe ein weiches Herz, ich habe ein Wohlwollen und ich tue es einfach so. Ohne Härte, ohne irgendwie Gewalt auszuüben. Ich tue aus Wohlwollen heraus. Und das meint Paulus, wenn er sagt, seid sanftmütig allen Menschen gegenüber. Seid aktiv, macht mehr. Das ist der Gedanke dahinter. Was heißt das für uns? Nicht jeder kann sich da hinsetzen und singen, ich schon mal gar nicht, und damit irgendwie Leuten etwas Gutes tun. Ich glaube, wir haben andere Wege, das tun zu können. Ich hatte letztes Sommer oder diesen Sommer eine Freizeit, wo ich mit einem älteren Teilnehmer lange unterhalten habe. Es war ein Rentner. Der hat gesagt, ich habe jetzt so viel Zeit, ich gehe durch die Gemeinden und ich sammle in den Gemeinden einfach mal Geld ein, gehe dann mit diesem Geld in Geschäfte, kaufe Dinge wie Zahnpasta, wie Shampoo und Zahnbürsten, sammle das Ganze und gehe nach Köln auf den Domplatz dort vorne und verteile Dinge wie Zahnpasta und Shampoo den Obdachlosen. Einfach, weil ich Zeit habe, weil ich Rentner bin. Und das macht er in einer treuen Art und Weise, weil er sagt, ich möchte Sanftmut erweisen. Und das ist die Herausforderung, die Paulus uns hier stellt. Seid sanftmütig, macht mehr, ihr seid Christen. Nicht nur nicht lästern, sondern seid aktiv. In der Grundschule in Distelbruch ist es so, dass die Kinder relativ regelmäßig so eine Obstzeit bekommen von der Schule. Da wird Obst zugeschickt und die Schule steht in Verantwortung, das Obst zu schneiden und dann dürfen die Kinder in der Pause umsonst dort Obst essen. Und die Schule kann das nicht alleine stemmen. Die Lehrer sind voll beschäftigt und die können das nicht alleine stemmen, sodass die Lehrer immer wieder fragen, ihr lieben Mütter und Eltern, seid ihr bereit, an diesem Tag zu kommen und Obst zu schneiden und uns damit eine Hilfe erweisen und den Kindern etwas Gutes zu tun? Eine Möglichkeit. Meine Frau hat das total treu gemacht und immer wieder habe ich gesagt, Mensch Regina, heute ist keine Zeit dafür, lass es doch mal sein, du musst dort nicht hingehen. Aber dann die Antwort, nein, ich mache es einfach für die Kinder, weil sie Hilfe brauchen. Erweist Sanftmut, sagt Paulus. Mehr als nur Zurückhaltung, mehr als nur ich mache etwas nicht, tu etwas, ist der Gedanke. Was ich an diesem Text so toll finde, ist, dass Paulus jetzt die Begründung hinterher schiebt. Wenn er hier über das Verhältnis zur Regierung spricht und dann grundsätzlicher wird zu allen Menschen um uns herum, lässt er das Ganze nicht in einem luftleeren Raum stehen, sondern er begründet das jetzt. Warum? Und er wird jetzt ab Vers 3 auf einer sehr schönen Art und Weise auf das Heilsgeschehen in Jesus Christus zu sprechen gekommen. Und die Betonung des Paulus ist hier die, dass er sagt, habt vor Augen, wo ihr herkommt. Habt vor Augen, dass eure Distanz zu Gott sehr, sehr groß war und dass der Graben, aus dem euch Gott geholt hat, sehr tief war und die Gaben, mit denen Gott euch beschenkt hat, unendlich gütig und unendlich groß sind. Und er beginnt jetzt damit in Vers 3, dass er die vorgöttliche Vergangenheit der Leute mit sehr, sehr dunklen Farben malt. Paul malt jetzt ein sehr düsteres Bild der vorchristlichen Vergangenheit mit dem Ziel, dass das, was er nachher sagt über Jesus, umso heller erstrahlt und umso heller leuchtet. Lass uns mal Vers 3 miteinander lesen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Klare Worte. So beschreibt er die vorchristliche Vergangenheit der Leute. Das wart ihr vorher. Und jetzt zeige ich euch mal, aus welchem tiefen Loch euch Jesus geführt hat. Und jetzt kommt ab Vers 4 eben in sehr hellen Farben das, was Gott für uns getan hat. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, rettete er uns. Nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, und dieses kleine Wort hier liebe ich, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens werden. Tut Gutes. Macht einen Schritt nach vorne, indem ihr bereit seid zu allen guten Werken, indem ihr Sanftmut erweist. Warum? Weil euch was Gutes widerfahren ist. Weil ihr etwas unermesslich Gütiges erlebt habt. Deswegen seid bitte auch ihr gütig. Das ist hier die Argumentation des Paulus. Wisst ihr, wir haben jetzt letzte Woche wieder neue Schüler bei uns nach Brake bekommen. Und es ist immer so, dass wenn neue Schüler zu uns kommen, es so 2-3 Abende gibt in der ersten Woche, wo sich die Schüler vorstellen und Zeugnisse erzählen. Und dann merkt man, was für ein bunter Haufen dort zusammenkommt. Wir haben Leute, die wirklich aus einer ganz, ganz harten Vergangenheit kommen. Drogenabhängig, alkoholabhängig, was auch immer, kriminell, was auch immer waren. Aber genauso daneben Leute, die aus christlichen Elternhäusern kamen, sich früh entschieden haben, früh bekehrt haben. Und dann kommen diese ganzen Leute zusammen und erzählen ihr Zeugnis vor der ganzen Schulmannschaft. Es kommt immer wieder eine Beobachtung auf, die folgendermaßen aussieht, dass die Schüler, die aus gläubigen Elternhäusern kamen, früh mit dem Glauben konfrontiert wurden, sich früh bekehrt haben, immer wieder ein Stück weit, sage ich mal, die anderen um ihre radikale Bekehrung beneiden. Ja, und dann kommen Gedanken hoch wie, wenn ich so eine Bekehrung erlebt hätte, wenn ich aus so einem tiefen Loch herausgezogen werden würde, dann wäre meine Liebe zu Jesus größer. Dann wäre meine Hingabe tiefer. Dann wäre mein Eifer größer. Und manchmal ist es ja auch so, ne? Dass Leute, die eine radikale Kehrtwende erlebt haben, scheinbar viel mehr unterwegs sind, scheinbar viel, viel tiefer für den Herrn brennen. Ihr Lieben, wir haben ganz verschiedene Biografien. Manche schauen auf ihr Leben zurück und müssen sagen, Paulus, das, was du in Vers 3 gesagt hast, das trifft zu. Ich war hassenswert und ich habe gehasst. Ich habe meinen Begierden gedient in vollem Ausmaß. Es gibt aber auch Leute, die jetzt vielleicht auf Vers 3 schauen und sagen müssen, Paulus, ich habe mich mit 5 Jahren bekehrt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich gehasst habe und ich weiß nicht, ob ich vorher hassenswert war. Ich war ein Kind. Irgendwie, Paulus, stimmt das nicht auf mich zu oder trifft das nicht auf mich zu. Ihr Lieben, wie gehen wir mit diesen Unterschieden um? Muss ich als Christ aus einem gläubigen Elternhaus mit der Tatsache leben, weniger lieben zu können, weil mein Loch, in dem ich saß, nicht so tief war, aus dem Gott geholt hat? Wisst ihr, ich glaube, es kommt auf die Perspektive an. Ein Lehrer von mir hat mal ein gutes Bild gebracht, das möchte ich euch hier mitgeben, was uns hier hilft, das Ganze zu verarbeiten. Es ist die Erde mit dem Mond dahinter. Die Entfernung von der Erde zum Mond betrifft ca. 385.000 Kilometer. Ein Passagierflugzeug, das 800 Kilometerstunden schnell fliegt, braucht 492 Stunden, um von der Erde zum Mond zu kommen. Jetzt stellt euch vor, ich bin in Paris, ich gehe auf den Eiffelturm hoch, schaue nach unten auf die ganz kleinen Menschen dort und rufe ihnen zu: Hey, wisst ihr was? Ich bin viel näher am Mond dran als ihr. Das stimmt ja auch aus meiner Perspektive. Ich bin, wenn ich auf dem Eiffelturm bin, tatsächlich etwa 300 Meter näher am Mond dran, als die, die dort unten sind. Aus meiner Perspektive mag das vielleicht zutreffen, aber habe ich die große Perspektive, 385.000 Kilometer, was machen diese 300 Meter aus? Es relativiert sich doch. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Wir dürfen nicht auf unsere Perspektive schauen, nach links und nach rechts, wie weit war er von Gott weg, wie nah war ich an Gott dran, sondern es geht darum, schaut doch mal, was für eine Riesendistanz Jesus überwunden hat. Das ist die große Perspektive, von der wir hier denken müssen, würde ich sagen. Und das ist das Argument des Paulus. Guckt doch mal, was Gott für euch getan hat. Schaut doch mal die Distanz an, die Gott überwunden hat. Wie viel Güte ihr erlebt habt. Und jetzt sei sanftmütig. Und jetzt werd du aktiv. Und jetzt sei du bereit zu guten Werken, weil du Güte erlebt hast. Diesen Gedanken spitzt Paulus jetzt in Vers 8 sehr klar, sage ich mal, und sehr vehement zu. Und wir haben jetzt Formulierungen hier in Vers 8, die wir im Prinzip, ich meine, an keiner anderen Stelle in einem Paulusbrief finden. So vehement und so nachdrücklich, wie er das jetzt formuliert, ist schon beeindruckend. Und er spitzt das Ganze folgendermaßen zu: Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Weil du das erlebt hast, weil diese Distanz für dich überwunden wurde, du so viel Güte erlebt hast, sei gütig. Ganz kurzes Video, paar Sekunden nur noch einmal zur Veranschaulichung, wie Paulus hier argumentiert. Ganz ähnliches Prinzip, was Paulus ja sagt, eben an einem ganz praktischen Beispiel mal veranschaulicht. Bitte schön, liebe Techniker. Problem hast, dann lass es sein. Wir haben schon recht spät. Gut, dann kappen wir das hier, weil ich glaube, die Argumentation ist nachvollziehbar und klar. Das, was du an Güte erlebt hast, das erweise auf einer anderen Ebene, aber eben auch auf einer gütigen Ebene anderen Personen. Wenn wir das Ganze mal gesamttheologisch einordnen, ihr lieben Leute, und mal über gute Werke nachdenken, so wie es Paulus hier tut, gibt es eben zwei Motive, warum wir unserer Regierung gegenüber Gutes tun sollen, unserem Nächsten gegenüber Gutes tun sollen. Es ist zum einen der Blick nach vorne. Es ist der Blick nach vorne in der Weise, dass wir uns diesen Gedanken vor Augen haben sollten: Da, wo ich gute Werke tue, da will ich damit Gott verherrlichen. Und ich will, dass Gott damit verherrlicht wird. Bergpredigt. Ja, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wir sollen wie scheinen? Indem wir gute Werke tun. Warum? Damit Gott verherrlicht wird. Das ist die Perspektive nach vorne. Wir wollen gute Werke tun, weil wir Gott damit verherrlichen wollen. Wir wollen erreichen, dass Menschen auf Gott aufmerksam gemacht werden und Gott verherrlichen. Es gibt noch einen zweiten Grund. Und es ist eben das persönliche Bekehrungserlebnis, was uns von hinten anschiebt. Es ist dieser Gedanke, ich habe Güte erlebt, mir wurde Gutes erwiesen und es schiebt mich an, dieses Erlebnis auch Gutes zu tun. Immer zwei Dinge. Der Blick nach vorne, ich will, dass Gott verherrlicht wird. Es ist das Schieben von hinten, weil ich Gutes erlebt habe, will ich gute Werke tun. Nicht aus Zwang, nicht als Last, sondern aus einer tiefen Dankbarkeit heraus. Ich habe Gutes erlebt. Wir können uns als Christen mit solchen Fischen vergleichen, die im Salzwasser leben. Wir sollen darauf bedacht sein, uns von der Umgebung nicht beeinflussen zu lassen, nicht salzig zu werden. Aber wir leben nun mal in diesem Wasser. Wir leben nun mal in diesem Umfeld. Und hier sagt Paulus, es ist eure Herausforderung, mehr als nur parallel nebeneinander herzuleben. Macht mehr. Mehr als nur Eingliederung und untertan sein, sondern bereit zu guten Werken. Mehr als nur sich zurückhalten, nicht zu lästern und nicht zu streiten, sondern Sanftmut erweisen. Warum? Weil ich weiß, wo ich herkomme. Weil ich weiß, welche Güte ich erlebt habe und ich ebenfalls gütig sein will. Das wünsche ich mir in meinem Leben, das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir das tagtäglich neu bedenken und Güte, die wir erlebt haben, auf anderen Wegen, auf anderen Kanälen, ebenfalls Güte erweisen. Lass mich beten. Und Jesus, du hast so viel für uns getan. Wie oft vergessen wir das, Herr, wenn wir so im Alltag unterwegs sind, das tagtägliche Leben leben, Herr, verlieren wir ein Stück weit aus dem Blick, Herr, welche Distanz du überwunden hast. Wir waren so unendlich weit weg von dir, Herr, dass du hast einen Schritt zu uns gemacht. Du warst gütig. Du hast uns Gutes gegeben, Herr. Das Beste überhaupt, das Heil in dir, Herr. Dieser Gedanke, den Paulus hier formuliert, der fordert mich unendlich heraus. Ich wünsche mir, dass er uns als Gemeinde herausfordert. Die Tatsache, dass wir so viel Gutes erlebt haben, dass wir auch da gütig sind, unsere Möglichkeiten, unsere Ressourcen vor Augen haben, sie auch nutzen, um wirklich anderen Menschen, sei es die Regierung, in der wir, oder die Obrigkeit, unter der wir stehen, die Stadt, der Kreis hier in Detmold, sei es mit dem Nächsten in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz gegenüber, ebenfalls Gutes zu tun, Herr. Weil wir von dir Gutes empfangen haben, Herr. Hilf uns dabei, das zu durchdenken und wirklich auch authentisch zu leben, Herr. Wenn es eine Sache gibt, Herr, für die ich wirklich bete, dass wir das Ganze nicht aus Zwang tun. Wir wollen nicht Gutes tun, weil man es von uns erwartet. Wir wollen Gutes tun, Herr, weil du uns Gutes getan hast. Darum bete ich für mich, darum bete ich hier für die ganze Gemeinde, Herr. Amen.